Let's talk about God, die Studio B-Diskussion. Willkommen zur Diskussion im Studio B mit Irmgard Lumpini, mit Anne Findeisen und mit Mihan Falschgold. Anne Findeisen sagte gerade eben, sie findet Glauben besser als Gott. Einfach.
Stimmt nicht, ich habe gesagt, ich finde Gott besser als Glauben.
Ach so, dann du findest Gott besser als Glauben. Und zwar einfach als Thema für die Sendung oder die Diskussion.
Genau.
Aber man könnte auch fragen, ist prinzipiell Gott besser als Glauben?
Das könnte man fragen.
Das kann man überhaupt nicht fragen.
Kann man das überhaupt voneinander trennen?
Das ist die nächste Frage.
Also wenn man jetzt von Gott und Glauben im religiösen Sinne spricht.
Natürlich, nur von dem reden wir jetzt gerade. Ja. Und da sind wir mitten in der Diskussion. Erstens, braucht es Gott heute noch?
Also ich glaube schon.
Ich glaube nicht.
Gut, ich bin zwiegespalten. Natürlich braucht kein aufgeklärter Mensch mehr Gott, aber es gibt noch ein paar, die ihn vielleicht brauchen. Womit ich natürlich schon wieder alle gedisst habe, die noch glauben. Ne? Das ist nicht besonders nett. Wir sind hier zwei Theoretiker am Tisch und eine, zumindest jemand, die das schon mal praktisch praktiziert hat, das Glauben, nämlich Anne Findeisen. Und ich bin sehr dankbar, dass du da bist, denn du kannst uns mal kurz erzählen, wie das funktioniert mit dem Glauben.
Praktisch praktiziert haben. Also ich kann dazu sowieso viel sagen, dass ich christlich erzogen wurde, ja, und getauft und konfirmiert wurde. Wobei ich im Übrigen der Meinung bin, dass eine Konfirmation durchaus später stattfinden sollte, also als in dem Alter, in dem das stattfindet, weil man irgendwie, oder ich damals gar nicht so viel darüber nachgedacht habe, ob ich das jetzt eigentlich will und warum ich das jetzt eigentlich mache. Aber das ist eine andere Frage.
Nee, das ist gar keine schlechte Frage, weil das ist ja nämlich, dass du lernst ja sehr früh vom Glauben, wenn man es lernt. Also die meisten lernen es sehr früh mit der Kindheit.
Ja.
Und die paar, die dann ganz zum Schluss zu Gott finden, weil sie irgendwie Schiss haben, dass sie dann doch vor dem Himmelstor stehen. Nee, aber du musst es, und ich habe das Gefühl, man muss es als Kind lernen. Weil wenn man angefangen hat, zumindest in unserer Zeit, ein bisschen Physikunterricht zu haben und ein bisschen rational zu denken, ist es ganz schwer, sich noch zu verbiegen, dass man das glauben kann mit den 7 Tagen, in die der Herrgott die Welt erschaffen hat. Oder? Also die Indoktrination muss so zeitig stattfinden, deswegen muss auch die Konfirmation so zeitig stattfinden, oder? Also du besprichst ja schon genau, man ist eigentlich viel zu, man wird viel zu schnell, bekommt man den Stempel, ne? Und dann hat man ihn und dann ist man jetzt auf Lebzeiten gläubig. So ist ja der Gedanke, glaube ich.
Ja, so ist der Gedanke, aber so ist es ja nicht wirklich. Also man kann aus der Kirche austreten, man muss das nicht praktizieren, wenn man das nicht möchte.
Und aber wie ist denn das als Kind? Weil mir ist ja das als Toni nicht passiert. Dir aber schon.
Ja.
Und wie passiert die erste Bibelstunde? Wir gehen jetzt vom christlichen Glauben, ne? Wie, da kommt jemand rein und sagt, so sieht's aus.
Ich kann mich da ehrlich gesagt, also das war Christenlehre, hieß ja das bei uns, wo wir da hin mussten, die man halt absolvieren muss, um dann quasi konfirmiert zu werden. Dann muss man sich regelmäßig im Gottesdienst sehen lassen, dass der Pfarrer einen sieht.
Na?
Und aber ich kann mich an diesen Unterricht ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich erinnern. Also ich weiß, man lernt irgendwie die Gebote halt auswendig. Und
gab es irgendwann einen Punkt, wo du sagst, jetzt macht das Sinn für mich, jetzt spreche ich mit Gott abends?
Nee, kann ich so nicht sagen.
Okay.
Also ich habe das aber schon geglaubt. Also ja, dadurch, dass halt auch, also in meiner Familie war das so, dass meine Oma, die ich wirklich sehr geliebt habe, die ist halt sehr gläubig gewesen und ihr Sohn, was sozusagen mein Vater ist, auch. Meine Mutter fällt da eher raus. Und ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte.
Naja,
und es war halt natürlich irgendwie für mich, und dass das halt so ist, dass es einen Gott gibt. Und
hat es denn geholfen? Das ist ja die Frage. Brauchen wir Gott? War die Ursprungsfrage. Und wenn die allgemeine Regel ist, die allgemeine anerkannte Antwort ist die, ja, denn er lehrt uns Moral,
also,
oder so.
Also ich brauche das für mich selbst nicht, aber ich bin schon der Meinung, dass es Leute gibt, die das brauchen. Ich habe da lange Diskussionen auch schon mit meinem Vater über das Thema gehabt und habe im Laufe der Zeit auch gelernt, dass man das auch irgendwie nicht immer so abstempeln muss. Und die Leute sind deswegen nicht blöd oder dumm oder irgendwas, weil sie halt an Gott glauben. Und die können auch ein selbstständiges Leben führen, ohne es, also so. Aber Also das ist, für die Menschen ist das was, was irgendwie denen irgendwie viel Halt und Sicherheit und irgendwie was gibt. Und da ich das in meiner Familie erlebt habe, mit Menschen, die mir sehr viel bedeuten oder bedeutet haben, bin ich da nach wie vor, auch wenn ich das selber für mich jetzt nicht mehr so annehme, bin ich dem Ganzen gegenüber relativ offen eingestellt.
Ihrem Gott?
Ich glaube, dass die Frage der Toleranz tatsächlich eine viel wichtigere ist. Ne? Also mir ist
Gläubigen gegenüber? Oder?
Nee, auch von Gläubigen, anders oder nicht Gläubigen gegenüber. Weil ich, klar, ne, es werden Grundsätze definiert, nach denen man miteinander umgehen soll. Da werden Sachen geregelt, die ja zu vorstaatlichen Zeiten entstanden sind, wo es erstmal schwieriger war, sowas auszuhandeln. Du sollst nicht töten und diese ganzen Sachen. Und ich glaube, das Problem heutzutage ist tatsächlich viel eher, ob eine Toleranz anders oder nichtgläubigen gegenüber überhaupt vorhanden ist. Also was ich interessant finde, ist, ich habe jetzt ein Buch gelesen, wo tatsächlich es auch darum geht, und auch du sprichst es in deiner Rezension an, das steht irgendwo und das ist gesagt worden und dann glaubt man daran und dann ist es so und dann existieren eben diese Götter. Und das können eben Geschichten sein, und in dem Buch bei mir ist es so, dass die tatsächlich viel eher, denen werden verschiedene Mächte zugeschrieben und da werden Geschichten erzählt und die sind teilweise lehrreich und manchmal sind sie aber auch nur lustig. So, und der Gott, von dem du dann sprichst, der ist ja ein sehr bestrafender Gott und da ist klar, was für ein Plan da ist, und da werden aber Andersdenkende natürlich komplett ausgegrenzt und die können keine Lösung erfahren. Und also ich finde die Frage der Toleranz der eine wesentlich wichtigere.
Stimmt, wir machen sie auch gerade unbewusst, weil wir halt kulturell so geprägt sind, am christlichen Glauben fest. Wie sind denn die Meinungen zu den anderen Glaubensformen? Buddhismus erscheint mir eher ein sympathischer Glauben.
Also jetzt, ja, weil wahrscheinlich, weil man da immer den Dicken im Schneidersitz
und so nett, sitzenden. Guckst du nicht, ne? Hinduismus erscheint mir mit dem Kastenwesen irgendwie wie Glauben gewordener Faschismus. Aber das kann sein, dass ich da viel zu wenig Ahnung von habe. Also das ist mir immer sehr unsympathisch. Vom muslimischen Glauben, den haben wir jetzt mal, würde ich fast sagen, mit in die monotheistische Kultur mit rein. Das ist jetzt auch nicht anders, nur mit anderen Geschichten.
Naja, ich glaube, das ist, wie Anne es schon ausgeführt hat, so ein Glauben gibt ja natürlich Halt. Ne? Also der ordnet das Jahr in verschiedene Zeitabschnitte ein. Es gibt verschiedene Festivitäten, wo klar ist, da trifft man sich dann. Die Leute, mit denen man feiert, den haut man ja auf die Schnauze und bringt es nicht gleich um. So, und es kann natürlich helfen und alles andere. Also in einer nicht säkulären Welt bedeutet natürlich Anstrengung. Also man muss es selber organisieren, man muss die Leute einladen und alle Feiertage oder Zusammenkünfte sind tatsächlich ja immer noch eher religiös motiviert. Ne? Es gibt das Weihnachtsfest, wo natürlich jetzt Leute argumentieren können, der Weihnachtsbaum ist eine nicht-christliche Tradition, Rhabarber, Rhabarber. Ja. So, aber es ist immer klar, zu Weihnachten nehmen sich die Leute tatsächlich dafür Zeit. Und wenn man sagt, ich will jetzt aber, ich wollte zum Beispiel meinen Wendy Davis Gedächtnistag etablieren. Das ist eine texanische Abgeordnete gewesen, die hat sehr engagiert über einen unglaublich langen Zeitraum filibustert, also vor ihrem Parlament da gesprochen, um zu verhindern, dass ein sehr rigides Abtreibungsgesetz durchkommt. Und es war eine ältere, sehr schicke Lady um die 50 und die trug pinkfarbene Nike-Turnschuhe und hat da eben gestanden und alle haben hinterher gesagt, wow, die ist nicht, man darf nicht pinkeln gehen, man darf sich nicht setzen, man muss die ganze Zeit stehen und sprechen. Ich fand es unglaublich toll. In meinem Kalender steht es auch tatsächlich jedes Jahr drinne, wann das war. Tolle Frau, aber wenn ich dann sage, lass uns doch heute Abend eine Wendy Davis Party machen, dann haben die Leute eben was anderes vor, weil zu Weihnachten ist eben klar, da nehmen wir uns die Zeit. Also ich glaube, dass eben diese so ein Glaube einfach hilft, ein Leben zu strukturieren, eine Zeit zu strukturieren. Es gibt Vorschriften, was mache ich, wenn ein Kind geboren wird, jemand Geburtstag hat, jemand stirbt. Es gibt Rituale. Ja. Und ich persönlich denke, dass, also halt es so ein bisschen mit Ricky Gervais, diesem Komiker, der ja sehr prominent sich von seinem Glauben losgesagt hat und gesagt hat, also jeder, der irgendwie nun Zweifel daran hatte, ob es Gott überhaupt gibt, ist ein Atheist. So, okay. Ansonsten gibt es da überhaupt nichts anderes und er hält sehr große Vorträge und macht es relativ lustig.
Was Interessantes gesagt, und zwar, dass der, der Grundbaustein des Glaubens sind die Regeln, die aufgestellt werden, du sollst nicht töten. Und der, sag den Namen nochmal, von der Autor deines Buches?
L'Autremont.
L'Autremont hat ja im Prinzip beklagt, dass es diese Moral gar nicht mehr gäbe. Oder andersrum, so rumformuliert, im Tierreich braucht es die Regeln nie.
Ja.
Du verbeißt deinen Rivalen sozusagen, ne? Aber jetzt mal einfach jemanden umzubringen, diese Boshaftigkeit hat ja nur der Mensch.
Genau.
Das heißt, der Glaube muss uns irgendwie zähmen. War der L'Autremont gläubig, deiner Meinung nach? Also 1800 und irgendwie waren eigentlich alle irgendwie, ne? War das ein Default-Zustand?
Ich habe dazu ehrlich gesagt mich überhaupt nicht erkundigt.
Und ne, wie war das Gefühl? Ne? Wie ist das Gefühl vom Buch her? Ist das jemand, der vom Glauben abgefallen ist oder...
Tja, gute Frage.
Klingt ein bisschen so, als wäre der enttäuscht, dass die Regeln, die aufgestellt wurden, doch nicht funktionieren am Ende.
Aber das wäre ja zum Beispiel auch so ein immerwährendes Thema. Die Leute beklagen die ganze Zeit, dass die Welt vor die Hunde geht, dass die Grundsätze, die gestern noch gegolten haben, heute nicht mehr gelten. Also du hast für uns kurz die Wahlen angebracht. Trump macht da gerade Sachen, wo alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, der gefährdet jetzt aber wirklich den sozialen Frieden, weil bisher haben alle, war das immer eine ungeschriebene Regel, derjenige, der verliert, gratuliert dem anderen und sagt, jetzt müssen wir aber gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und unser Land zusammenhalten. Es gab gerade diese Friedenspreisrede von der Frau Emke, so, die sehr viel darüber gesprochen hat, was gelten für Maßstäbe, was gelten nicht für Maßstäbe. Und es sind Sachen, wo man natürlich irgendwie sich einsetzen muss. Und ich denke, dass es schwieriger ist, Sachen zu vereinbaren und auszuhandeln, wenn eben nicht ein gemeinsamer Glaube an einen Gott zugrunde liegt. Aber es sollte auf der anderen Seite möglich sein. Also was mich eher daran irritiert ist, dass das noch nicht weiter fortgeschritten ist, wenn man sich anschaut, wie viele Leute in Deutschland zum Beispiel nicht konfessionell sind.
Übrigens, ich habe eine Theorie, L'Autremont war, glaube ich, vom Glauben abgefallen, weil der zitiert ja Kant, fällt mir gerade an, den anderen so zu behandeln, wie man vielleicht selber behandelt werden möchte, hast du als Zitat.
Hm.
Das ist ja Kants kategorischer Imperativ schon mal in Reinsform. Das heißt, davon war er wahrscheinlich beeindruckt.
Bekannt war doch auch. Am Ende ist das ja...
Aber der gesagt hat, so lese ich ihn immer, dass man halt keine 10 Gebote braucht, dass der kategorische Imperativ im Menschen selbst verankert sein sollte, zumindest.
Ich wollte gerade noch sagen, dass diese... Also es ging jetzt die ganze Zeit um Regeln, also die 10 Gebote sind Regeln und... Also jeder normal, ich sage jetzt einfach mal normale Mensch oder normal denkende Mensch in der Gesellschaft lebt ja auch nach solchen Regeln. Also dass man nicht jemand anderen tötet und bla bla bla, was ja. Es da halt alles so gibt. Am Ende ist es ja, spielt es ja vielleicht auch gar keine Rolle, ob L'Autremont jetzt gläubig war oder nicht oder vom Glauben abgefallen ist, aber sondern einfach dieses Konstrukt der, also die Willkür, mit der Mensch agiert, einfach reingebaut wird in diesen, also der Konstrukt,
ja.
Im Konstrukt Glauben sozusagen, er versucht, das auszudrücken.
Ja.
War das jetzt verständlich, was ich sagen wollte?
Ich glaube ja, weil worauf ich in meiner Rezension abgehoben habe, ist ja, dass der Glaube, der Urglaube von mir aus, Jesus Christ ist für unsere Sünden gestorben und das war sozusagen, was er gesagt hat, und wofür er gelebt hat, sind gute Dinge. Und am Ende werden aber dann aus den Storys, die sich darum bauen, oder auch im Alten Testament, die Storys, die erzählt werden, werden ja am Ende irgendwie immer instrumentalisiert, hat man das Gefühl, als Argument, gerne auch mal verdreht, und müssen dann als Argument herhalten für Sachen, die mit dem Glauben null zu tun haben, sondern was mit Macht.
Ich melde mich hier seit... eine halbe Minute, was man vielleicht jetzt dazu sagen muss, weil ich wollte genau auch auf diesen Punkt kommen, den der Falschgold jetzt quasi rausarbeitet. Wir haben angefangen vom persönlichen Glauben. Wie war das, als du geglaubt hast? Und ich glaube, dass die Frage danach, wozu Glaube eben verwendet wird, dass er eben dazu genutzt hat, jahrtausende lang Leute in der Abhängigkeit zu halten und als Machtinstrument Leute zu irgendwas zu zwingen, dass man das auch anschauen muss und dass eine Religionskritik vielleicht noch was anderes als eben eine Glaubenskritik ist und das ist, was uns tatsächlich eher daran stört. Ja. Also was in deinem Buch, glaube ich, viel vorherrschender ist, dass dort eben viel sichtbarer wird oder deutlicher wird, dass es eben als Machtinstrument eingesetzt wird, wohingegen bei den Anansi-Boys es tatsächlich so eine Komponente hat von Glauben an das eigene Selbst und an eine Geschichte und was möglich ist. Und dann ist es zwar ein sehr religiöses Buch und eben diese Sache, das, was erzählt wird und behauptet wird, ist auch wahr und dann funktioniert das. Aber dort ist es viel offener und selbstgewählter. Also da ist es eine Geschichte über was anderes, die irgendwas erklärt, aber eben nicht automatisch Leute dazu zwingt,
so und so zu leben.
So und so zu leben, ihr irdisches Dasein, Scheiße zu finden, aber auf Hoffnung im Paradies zu hoffen.
In Left Behind zum Beispiel ist ein immer wiederkehrender Tenor, weil das ist ja im Prinzip ein Störer wie eine moderne Bibel, kann man sagen, wie eine Art Indoktrinationsinstrument. Und die Zielgruppe ist klar, einerseits die Leute, die das gerne lesen und sich daran erfreuen, dass sie doch recht gehabt haben. Und natürlich ist auf jeder dritten Seite kommt so ein Satz vor wie von Leuten, die unten auf der Erde geblieben sind, ne? Ach Mensch, hätte man mir das mal eher gesagt. Ich habe mich immer so klug gewähnt und habe die immer ausgelacht, die geglaubt haben. Mit meinem ganzen Intellekt habe ich das immer nicht glauben wollen. Und diese intellektuellen Feindlichkeit, die gerade im evangelikalen Bereich ja auch notwendig ist, weil jeder, der heutzutage intelligent ist, und da muss ich leider Gottes ein bisschen bashen, wer heute glaubt, kann nicht so klug sein wie jemand, der nicht glaubt. Bin ich ganz böse.
Dem stimme ich nicht zu.
Glaube ich nicht. Ich würde dem auch nicht zustimmen. Also, weil es gibt Religionsgelehrte, die wissen von so vielen Sachen, von denen wir.
Und dann frage ich mich mal, warum glauben
keine Ahnung haben. Aber ich bin überzeugt davon, dass es tatsächlich zwei wichtige Punkte sind. Das eine ist eben, wie der Glauben an einen Gott oder die Zugehörigkeit zu einer Religion für Machtinteressen genutzt werden kann. Und das andere aber auch, jetzt habe ich einen Faden verloren.
Oh mein Gott. Dann gebe ich kurz einen Zahlenfakt. In den USA kenne ich die Zahl. Da gibt es nur 2% derjenigen, die Dozenten sind an Hochschulen, die sich selbst als gläubig bezeichnen. So gering ist, also Wissenschaftler, die einen Doktor haben, da gibt es nur 2%, die sagen, ich bin gläubig, der Rest sagt, ich bin Atheist. So krass ist das, weil die einfach, wenn du Atomphysik studierst, kannst du hinterher, da gibt es eine Gottfrage, nämlich der Big Bang, das ist sozusagen die einzige Schnittstelle, die es dort gibt, nach dem Motto, wo kommt es denn alles her? Ne? Das ist irgendwie, da kann man sagen, na, vielleicht irgendeine höhere Macht, aber alles andere das braucht ja keinen Gott, um zu sehen, wie die physikalische Welt funktioniert. Das sagt sich dann der PhD in Physik und sagt, also gibt es keinen Gott.
Und trotzdem ist es nach wie vor Usus, also es ist eine Ausnahme, wenn neue Staatsoberhäupter vereidigt werden, dass die eben nicht sagen, so haben wir Gott helfe. Also zum Beispiel Obama stellt sich dann trotzdem hin und sagt dann, ich bin Christ und natürlich ist es ja, alles
weil
so.
Du nicht gewählt wirst,
mir fällt gerade noch ein guter Vergleich ein. Ja. Du kannst dich aber auch als Mediziner hinstellen und sagen, oder du weißt als Mediziner, theoretisch, du weißt, wie ein Körper aufgebaut ist, was da alles so drin ist, etc. Und trotzdem kannst du sagen, es gibt eine Seele. So, das ist ja genau das Gleiche. Weil du weißt, dass das gibt's, ist physikalisch nicht vorhanden.
Das ist vielleicht die zweite Schnittstelle, die es gibt zwischen Wissenschaftlern und Religion, weil das ist tatsächlich sehr schwer evolutionstheoretisch zu fassen, wo hört anorganisches Leben auf und wo fängt Organisches an? Das ist schon mal die erste Schwelle. Und dann, wo fängt bewusstes Leben an? Also wo fängt, wir sind uns unser selbst bewusst. Eine Ratte ist sich selbst nicht bewusst. Wir sind uns unser selbst bewusst, können über uns selbst nachdenken. Und diese Schnittstelle gibt es tatsächlich und man weiß nicht, wie es passiert ist. Da könnte man sagen, als Gläubiger, da hat Gott dir etwas eingehaucht, nämlich
ja,
das Leben.
Und diese Schnittstelle wird aber eben auch wieder für die Durchsetzung von Machtinteressen oder zumindest Interessen, religiösen Interesses herangezogen, wenn zum Beispiel in Deutschland auch immer mehr Ärzte sagen, dass sie sich weigern, Abtreibung durchzuführen, weil es ihnen ihr Glauben verbietet. So, also ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, von so einem rein christlichen Glauben auszugehen, der dann eben niemandem wehtut, sondern muss tatsächlich immer sehen, was ist da jahrhundertelang an Machtmissbrauch passiert und was bedeutet da genutzt, um verschiedene Interessen durchzusetzen. Und das, was ich vorhin noch ergänzen wollte, als anderen Punkt ist, dass auf der anderen Seite den Leuten natürlich eine einfache auf eine relativ einfache Art und Weise auch ein Zugehörigkeitsgefühl schaffen kann. Und die Alternative kann natürlich zum Beispiel in Deutschland sein, sich zur deutschen Nation zugehörig zu fühlen. Und dann bin ich mir nie ganz sicher, ob es mir lieber wäre, wenn die Leute sagen, na, ich fühle mich jetzt hier dieser christlichen Gemeinschaft verpflichtet und lebe danach den Regeln. Oder ich verstehe mich hier als...
unter welchem Banner Krieg geführt wird.
Genau, ich verstehe mich...
Oder Zweiter Weltkrieg.
Ich verstehe mich als Deutsch und das ist jetzt die Gruppe, zu der ich gehöre. Ich glaube, dass es halt tatsächlich an vielen Stellen eine Krücke ist und... alles, was du sonst machst, ist tatsächlich mit viel mehr Aufwand verbunden. Und ich glaube natürlich auch viel befriedigender, wenn die Leute sich was überlegen und aus ihren Überzeugungen her handeln und sagen, ich entscheide mich für die Freundschaft, für unser Kollektiv, unsere...
Also das ist ja die nationale Identität zum Beispiel, ist eine Abschottung. Du willst, um zu einer Gruppe zu gehören, musst du andere ausschließen. Das ergibt sich logisch. Die Frage im Glauben... Wurden euch im Religionsunterricht wurde euch bewusst gemacht, dass ihr den einzig richtigen Glauben habt? So als Abgrenzungsstrategie?
Nee, kann ich mich nicht dran erinnern.
Also, ja, die haben mich gesagt, naja, wir haben hier Herrn Jesus Christus und was die Moslems machen, das ist der falsche Glaube?
Nee.
Wurde euch nicht gesagt?
Mir nicht gesagt oder ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Okay. So, Antwort? Glauben ist besser als Gott, oder? Ja, in dem Augenblick muss ich fast sagen, der Glaube als gemeinschaftsstiftendes Unterfangen ist super.
Würde ich ganz groß in Frage stellen, also weil du erwähnst es ja selbst mit wirklich unglaublich vielen Beispielen in deiner Rezension, was Glaube Leute von Blödsinn machen lässt. Ja. Also da ist mir Gott tatsächlich total egal. Ich glaube nicht an ihn. Vielleicht gibt es ihn.
Dann glaube ich dran. Als Kind nicht erklärt, ne? Also so ist ja gar nicht rangeführt.
Ja, worden. Ja, aber wenn du jetzt sagst, dann ist Glaube besser, dann sage ich so, nee, weil die Leute glauben jeden Scheiß, machen auf Grundlage ihres komischen Glaubens noch viel größeren Scheiß und es endet alles in einem großen Blutbad. Da würde ich echt die Finger davon lassen.
Das heißt, wir haben die Antwort jetzt nicht gefunden. Das ist ja, wir haben uns da hingesetzt, um rauszufinden für alle Zeiten und endgültig, ob Glauben besser ist als Gott oder überhaupt es irgendeinen Sinn macht. Und wir haben das nicht geschafft.
Ich glaube, es ist eine Privatangelegenheit und Leute können tatsächlich an Gott glauben oder auch nicht. Und ich würde aber an eine Gesellschaft erwarten, dass Andersdenken immer eine Toleranz eingeräumt werden muss und dass ein menschliches Zusammenleben und die Regeln davon. Also zum einen gibt es, glaube ich, universale Regeln und dann muss aber tatsächlich was dafür getan werden, dass die umgesetzt werden. Weil wenn ich mir zum Beispiel das Grundgesetz angucke, um den Gedanken zu Ende zu bringen, da steht, alle Menschen sind gleich. Und um auf diese Rede der neuen Friedenspreisträgerin zurückzukommen, die dann sagt, ich darf jetzt zwar in der Pauskirche reden, aber als Lesbe darf ich trotzdem nie heiraten. Und dann sind die Leute eben nicht gleich. Und dann glaube ich, dass es unabhängig von im Glauben ausgehandelt werden muss, was vielleicht schwieriger ist, als wenn alle auf der Welt Christen wären und an The Rapture glauben.
Ich wollte noch sagen, ich glaube, dass man dieses Konstrukt Glauben auch gar nicht immer so eng sehen muss, weil also jeder lebt es ja irgendwie anders für sich aus. Es gibt halt die, die radikal sind und sich ganz strikt an alles halten und es gibt auch ganz viele, die einfach das so im Privaten für sich leben, die auch, man muss dazu ja auch nicht unbedingt, keine Ahnung, jeden Sonntag in die Kirche gehen, bla bla bla, und weil es vorhin noch irgendwie darum ging, so man gehört dann zu einer Gruppe und grenzt sich irgendwie ab, das ist ja im Prinzip auch Quatsch, also Christen agieren ja nicht ausschließlich unter sich, also das ist ja auch überhaupt nicht möglich, sondern naja, sicherlich gibt es da welche, die das so machen, keine Ahnung, aber
also ein Aspekt, der mir noch wichtig wäre, der für mich eben auch ein Grund ist, gegen Glauben und Gott zu argumentieren, ist, dass ein Glauben, und dann ist es mir relativ egal, wie sehr der missbraucht wird von irgendwelchen, die das Sagen haben oder so, tatsächlich ganz viel von so einer Eigenverantwortung wegnimmt, dass die Leute sich selber fragen müssen, wie handle ich, ist das gut, ist es in Ordnung, tut es jemand anderem weh, kann ich das von mir vertreten, sondern dass Gott da tatsächlich ganz oft als eine Entschuldigung genutzt wird und ich würde da Gott und Glauben tatsächlich in eins und gleich setzen. Ich will
widersprechen, das ist aber ein kleines bisschen schon der
ja,
Gedanke.
Ja, ich will dem nicht in Gänze widersprechen, aber ich glaube auch nicht, dass das... würde das auch nicht so hundertprozentig unterstützen.
Ich finde das okay, weil die Argumentation, weil, na klar, ist der Priester hat die Macht. Der Priester sagt, wo es lang geht. Und du kannst...
Ich sage, ich bin von Gott eingesetzt und ob ich den kleinen jungen Arsch ficke, war auch Gott gewollt.
Ich wollte es jetzt mal erstmal auf der etwas zivileren Ebene halten,
Entschuldigung,
dass du Leute einfach leiten kannst. Du tust Leuten strikte Regeln geben, du bittest sie diese oder forderst sie auf oder du forderst einfach, dass diese nicht hinterfragt werden und damit kannst du Massen steuern.
Ja, das stimmt, aber du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass die Leute, nur weil sie glauben, alle blöd sind im Kopf, weil es ist ja einfach nicht so, also zumindest die, die ich kenne, nicht. Ja. Und jeder selbstständig denkende Mensch ist ja dann immer noch in der Lage, irgendwie das sich zu durchdenken und...
Das ist eine große Frage. Gibt es Abstufungen im Glauben? Man als jemand, der sich diese Sache von außen anguckt, neigt man natürlich dazu, mal zu sagen, das sind alles... Wenn du einmal an das glaubst, musst du auch an 7 Tage, wo die Welt erschaffen, glauben. Und du sagst, man kann so halb glauben?
Nein, ich sage einfach, dass der Mensch ein selbstständiges, selbstdenkendes Wesen ist. Sicherlich auch nicht alle. Aber dass man, weil jetzt vielleicht ein Priester sagt, ihr müsst jetzt alle kleine Jungs an den Arsch ficken. Dass die Leute, dann, weil Gott das so will, dass die Leute ja trotzdem klug genug sind, zu sagen, nee, warte mal, also das finde ich jetzt nicht richtig und deswegen mache ich das auch nicht. Um jetzt einfach nur das nochmal aufzugreifen, dieses Beispiel.
Ich möchte als Gegenargument bringen, dass diese Argumentation, spätestens wenn man sich anschaut, was in Irland bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts herein passiert ist, wirklich obsolet wird. Ich glaube, wir haben das letzte Sendung oder vorletzte Sendung, hatte ich dieses eine Buch gelesen. Und da hat man dann Friedhöfe gefunden, wo Kinder verscharrt waren von Frauen, die eben nicht verheiratet waren und die deshalb überhaupt keine Rechte hatten. Und dann ist mir das schon klar, dass jemand, der gläubig ist und sagt, ich glaube an Gott, aber deshalb handle ich nicht schlecht, dass es natürlich so für sich stehen kann. Das ist aber spätestens ab dem Punkt, wenn man sieht, welche Macht Religion und der Glaube an Gott oder der Glaube an einen Gott, wie auch immer er beschaffen ist, was das für Leid hervorgebracht hat und für Unterdrückung von Leuten, dass es nicht in Ordnung ist.
Das ist ein bisschen ein Argument gegen das Urprinzip, wo wir uns fast haben darauf geeinigt, dass es Regeln geben muss und oder dass es hilft, wenn man einer Gesellschaft Regeln gibt und das macht man halt mit dem Gott, weil es am einfachsten zu argumentieren ist, wenn man ungebildet ist, zumindest also vor 2000 Jahren, 5000. Aber diese Missbrauchsfälle, die jetzt erst so hochkommen, die sagen ja, obwohl das die strengstgläubigsten sind, haben sie die Regeln gebrochen. Sind jetzt diese Priester eigentlich vom Glauben abgefallen? Kann man so argumentieren? Oder weißt du, was ich meine? Kann man das so sagen, dass es eigentlich gar keine richtigen Gläubigen sind, weil sie die eigengesetzten Regeln nicht beachtet haben?
Ich denke, es ist eine total obsolete Frage. Also jeder Missbrauchsfall, der da aufgetreten ist, der würde sagen, es ist mir total scheißegal, ob der gutgläubig, schlechtgläubig oder irgendwas war. Das Leid ist passiert. Und ich würde an der Stelle tatsächlich auch für eine starke Trennung zwischen Kirche und Staat plädieren, die es ja in Deutschland immer noch nicht gibt. Es gibt Krankenhäuser, Schulen, Kinderheime, die christlich betrieben werden und für die eben andere Regeln gelten. Die Leute haben zum Beispiel ein anderes Streikrecht als das, was ich arbeite, in säkulären Betrieben erkämpft haben. Die Kirchensteuer wird über den Staat abgeführt. Die Kirchen haben einen wahnsinnig großen Grundbesitz, wahnsinnigen Reichtum und könnten da tatsächlich Gutes tun, was sie eben nicht unbedingt machen. Und da fange ich noch nicht mal von diesem komischen Bistumstypen an, der sich da irgendwie seine goldene Badewanne da eingebaut hat. Das ist mir da relativ egal. Also ich
würde, naja, aber ganz kurz,
ich kann
die Empörung kann ich verstehen, aber das ist ja die Grundfrage des Ganzen. Ist denn Glauben nie vielleicht deshalb, oder Gott, nehmen wir mal das ganze Konstrukt, ist das nie insgesamt deshalb obsolet, weil der Glaube schon mal die Grundvoraussetzung, das, was er eigentlich erreichen will, nämlich gute Regeln für alle, weil er das noch nicht mal in der eigenen Betriebswirtschaft da in der Lage ist durchzusetzen. Es gibt so viele schwarze Schafe in der katholischen Kirche, das wissen wir jetzt. dass, ja. es, dass man fragen kann, dann macht doch die ganze Kirche gar
ja,
keinen
Sinn. Ja, aber dann kannst du ja auch sagen, dann könnte auch die Polizei abschaffen, weil da gibt es genauso schwarze Schafe, die nicht irgendwie in der Lage sind, nach ihren Regeln und nach den Gesetzmäßigkeiten, ja, die sie eigentlich vertreten, genauso kannst du dann irgendwie auch Ärzte ranziehen etc. Ich möchte gerne noch kurz was sagen. Und zwar, ich glaube auch, dass unsere unterschiedlichen, also ich gebe euch auch so recht in dem, was ihr sagt, ich glaube aber auch, dass unsere unterschiedlichen Argumentationen einfach daher kommen, logischerweise, weil ich halt einfach ganz anders damit aufgewachsen bin, und natürlich auch andere Bilder dazu im Kopf habe und auch von anderen Menschen spreche als ihr. Also ich denke daran jetzt nicht, wenn ich über Glauben rede, zuerst an den Papst und an irgendwelche Priester etc. Und bei Irmgard zum Beispiel kommen halt sofort so andere Bilder im Kopf, so was du gelesen hast, keine Ahnung, irgendwelche Vorfälle. Und ich glaube, deswegen argumentieren wir gerade auch relativ unterschiedlich.
Ich glaube, dass die Frage falsch gestellt ist oder sehr unscharf. Wenn Herr Falschgold eben tatsächlich nur nach dem Glauben fragt, dann ist es falsch, weil jeder Mensch hat Überzeugungen und jeder Mensch glaubt an etwas, egal ob er säkulär ist oder religiös. So, und um vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, also in meiner Familie gibt es auch religiöse Leute. Einige haben sich sehr zeitig der Kirche zugewandt, einige spät. Aber es gibt auch einen großen Teil, der eben humanistisch-atheistisch geprägt ist. Ich glaube, man kann nicht so allgemein nach Glauben fragen. Man muss tatsächlich da eine Trennung machen. Nach christlichem Glauben fragen, meinst du das? Wenn du sagst, christlicher Glauben, ist es okay, aber ich würde eine Unterscheidung machen zwischen Glauben und religiösen Überzeugungen. Weil
die Christen sind scheiße.
Nein, weil du hast in anderen Gesellschaften auch Religionen, die Machtmissbrauch ausüben. Du hast auch Atheisten, die sowas machen würden. Ich würde aber eine Unterscheidung machen. Wir sprechen natürlich zuerst über Deutschland, weil wir hier aufgewachsen sind und hier leben und da am ehesten Einblick haben und am besten Bescheid wissen. So, und dann würde ich hier einen institutionellen Missbrauch anprangern, aber ich würde nicht die Frage nach dem Glauben stellen, weil dann ist sehr offensichtlich oder für mich sehr verständlich, dass dann Anne natürlich sagt, ich kenne aber Leute und das funktioniert, weil das Ding ist, wir glauben ja auch an Sachen als Atheisten. Also ich glaube ja zum Beispiel auch daran, dass ein gewisses Maß an Aufklärung erforderlich ist, dass es anstrengend ist, aber dass es möglich ist, wohingegen zum Beispiel Loremont in seinem Buch zum anderen Schluss gekommen ist und glaube ich eher sagt so, naja, hier ist eigentlich eher nichts mehr möglich für die Menschheit, weil das ist alles vorbei. Also ich würde die Frage nicht nach Glauben stellen, sondern tatsächlich, wenn du so eine Frage stellst, religiöse Überzeugungen, Gott, ja oder nein, so.
Also da muss ich erstmal noch kurz anknüpfen. Also ich glaube nicht, dass Lautremont zu dem Schluss gekommen ist, dass gar nichts mehr möglich ist. Aber was ich eigentlich sagen wollte war, weil du meintest, die Unterscheidung zwischen Glauben und religiöser Einstellung. Es gibt ja zum Beispiel auch, ich weiß jetzt nicht so richtig, ob das dazu passt, aber es schoss mir gleich in den Kopf, so auch in meiner Familie so aufgetreten, gläubig, aber halt aus der Kirche ausgetreten. So, das gibt es ja auch.
Was heißt das für dich? Also wenn jemand austritt, ist das...
Das heißt, dass du irgendwie...
Ist das für dich negativ konnotiert?
Sie ist mit der Institution unzufrieden. Aber das ist ja auch das, wofür ich argumentiert habe. Auch ein Wissenschaftler glaubt an Sachen, ne? Der glaubt an die Gesetze der Physik. Ja, aber
belegbare Sachen.
Ja, aber du sagst, wenn du allgemein nur Glauben sagst...
Nee, und der glaubt auch nicht, sondern der macht Theoriebeweis.
Okay, dann gehe ich weg von Wissenschaftlern und gehe zurück zu Sachen wie... Du kannst zum Beispiel auch sagen, ich glaube an die Liebe und es ist nichts physikalisch Bewiesenes.
Ja, das hatte ich auch schon die ganze Zeit
dieses Beispiel. Es macht eben Leute vielleicht zu optimistischeren, hoffnungsvolleren Menschen oder es gibt Leute, die sagen, ich glaube an die Macht der Solidarität und es ist ein Satz, den ich jedes Mal unterschreiben würde.
Das ist richtig, aber zum Beispiel das mit der Liebe, das kann auch schief gehen, wenn Leute von anderen Leuten abhängig werden vor lauter Liebe. Das ist... Die Einschränkung des erreichbaren Wissens durch Glauben. Ja? Du tust in der heutigen Zeit, du hast alle Werkzeuge an der Hand, über die Welt Bescheid zu wissen und tust dich selbst rausnehmen und einschränken, indem du sagst, aber wir glauben an etwas, was nicht wirklich belegbar ist. Das ist, was mich immer, also was die Anti-Intellektualität der Kirche ist immer, ist das, was mich wahnsinnig macht. Das trifft natürlich nicht Kinder, die denen eine schöne moralische Geschichte erzählt wird. Aber irgendwann mal werden Kinder Erwachsene und haben dann ja neben den moralischen Geschichten, die sie erfahren haben, auch die Strafen, die man kriegt. Was passiert, wenn du dich an die Regeln nicht hältst? Und die sind dann so tief im Kopf drin, dass sozusagen bevor eine Prägung, heute würde man sagen, der Aufklärung passieren kann, sind die Kinder schon in den Fängen der Kirche. Also ich wehre mich immer gegen diese Indoktrination, dass man das schon von Kindheit an. Du hast ja selbst gesagt, die Kommunion war eigentlich zu zeitig. Man müsste eigentlich ein Religionslehrenverbot für Kinder einführen. Das ist so, wäre so vielleicht eine Lösung des Ganzen. Lass die Leute 14 werden und dann darf man denen was erzählen von Gott. Oder ist das idealistisch, oder? Wäre das vielleicht, wo es jeder selbst Notheil bilden kann?
Also ich habe jetzt nochmal überlegt und in meiner Familie sind ja die Gläubigen nicht so zahlreich vertreten, aber ich habe einen Kollegen, der streng katholisch ist und das ist jemand, der seinen Glauben tatsächlich jeden Tag lebt nach diesen Grundsätzen und es ist ein unglaublich fantastischer, toller Mensch. Also ich glaube, das ist tatsächlich...
Da ist es mal gut gegangen, aber es geht ja auch manchmal schief, siehe die Evangelikalen, die man dann sehr schön steuern kann mit solchen Büchern wie Left Behind. Das meine ich.
Naja, ich glaube, eine wichtige Frage ist eben tatsächlich die nach der Toleranz gegenüber Andersgläubigen. Das ist ein großes Thema. Und das andere ist tatsächlich, was eben nicht der Glaube an Gott, sondern eben die Umsetzung in der Religion in Institutionen an Schaden anrichten kann. Okay. Aber ich glaube, dass sich das dann schon wieder von den Individuen eben auch fortbewegt.
Ich glaube, wir konnten die Fragen nicht endgültig beantworten. Ich bin etwas enttäuscht.
Es war vorhersehbar.
Verdammt, wieder nicht die Welt gerettet.
Aber vielleicht haben wir Anregungen geben können für andere Leute Gedanken in diese Richtung. Das war Ingrid Lumpini. Vielen Dank, Anne Findeisen. Vielen Dank und Herr Falschgold. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.